Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Wenn die gemeinsame Geschichte trennt statt verbindet, Hongkong-Chinesen sind in Großbritannien oft Staatsbürger zweiter Klasse. Milliardengrab, Investitionsruine und jetzt doch wieder Flughafen. Der spanische Airport Ciudad Real wird heute wieder eröffnet. Außerdem Verkehr gegen Umwelt in Bulgarien, was die Regierung in Sofia zur Autobahn durch die Kresna-Schlucht sagt. Das sind an diesem Donnerstag unsere Themen in Europa heute. Auffällig häufig bleibt das Mutterland stumm. Dabei demonstrieren seit Monaten Bewohner der einstigen britischen Kronkolonie Hongkong für ihre Rechte. Hongkong war bei der Übergabe an China 1997 eine 50 Jahre andauernde Unabhängigkeit zugestanden worden, wenn auch in gewissen Grenzen. Großbritannien hatte dieses Abkommen mitverhandelt, hält sich nun aber zurück. Fast schüchtern wirkte zum Beispiel die Erklärung des britischen Außenministers Dominic Raab vor einer Woche, nachdem das umstrittene Auslieferungsabkommen zurückgezogen worden war. Raab sprach von einer vertrauensbildenden Maßnahme und gab seiner Hoffnung auf einen Dialog zwischen Regierung und Bevölkerung in Hongkong Ausdruck. Viele Hongkong-Chinesen, die in Großbritannien leben, teilen diese Hoffnung nicht mehr. Sie wollen deshalb die vollwertige britische Staatsbürgerschaft. Martin Hahn hat mit einigen in London gesprochen.
Jimmy Wong sitzt in einem Café im Londoner Finanzdistrikt. Der Hongkonger hat Angst um seine Familie und Freunde zu Hause. Meine Eltern wohnen neben einer Polizeistation. Dort finden nun viele Proteste statt. Ich mache mir Sorgen um ihre Sicherheit. Die Polizeigewalt in Hongkong ist schlimm geworden. Weil die Situation in Hongkong immer weiter eskaliert, haben einige Abgeordnete der britischen Konservativen nun einen Vorschlag gemacht. Sie würden den Bürgern der ehemaligen britischen Kolonie gern die britische Staatsbürgerschaft anbieten. Bisher haben diese nur den Status BNO. British Nationals Overseas.
Meaning they are nominally British nationals.
Nominell haben wir die britische Nationalität, aber nicht die Rechte eines Staatsbürgers. Wir dürfen ohne Visum einreisen, dürfen hier aber nicht leben oder arbeiten. Und nur wer vor 1997 geboren ist, bekommt einen BNO-Pass.
Connection with Hong Kong and we must be born before 1997, July 1st.
Wong hat einen solchen Pass. Dass er seit 3 Jahren in London lebt, hat er seinem Job zu verdanken. Sein Arbeitgeber kümmert sich um das nötige Visum. Aber das Glück haben nicht viele. Eine Staatsbürgerschaft würde es Hongkongern einfacher machen, in Großbritannien neu anzufangen. Ein britischer Pass könnte aber auch einen beruhigenden Effekt haben, so Steve Tsang, der Direktor des China Institutes an der Londoner SOAS Universität.
For people in Hong Kong who are entitled to a BNO passport.
Hongkonger, deren BNO-Status zu einer vollen Staatsbürgerschaft umgewandelt würde, hätten mehr Zuversicht. Sie würden weiter in Hongkong leben und arbeiten, weil sie wüssten, wenn es richtig schwierig wird, können sie immer noch nach Großbritannien auswandern. Für ein stabiles und florierendes Hongkong wäre das eine große Hilfe.
Tremendous help in that process.
Aber Tsang ist skeptisch. Er glaubt nicht, dass der politische Vorstoß im britischen Parlament auf fruchtbaren Boden fällt.
A major driving factor for Brexit in the first instance was immigration.
Ein Hauptgrund für den drohenden Brexit ist die Ablehnung von Einwanderung, selbst aus Europa. Und nun bekäme auch noch eine sehr große Zahl von ethnischen Chinesen das Recht, sich in Großbritannien anzusiedeln. Das wäre eine heikle Angelegenheit für viele Politiker in Westminster. Die Chancen, das Anliegen durchs Parlament zu bekommen, stehen also nicht gut. Sollte es doch klappen, hätte China am Ende wahrscheinlich kaum etwas dagegen, so der Experte. Aus Sicht der chinesischen Regierung würden viele, die sie als Unruhestifter sehen, dann vielleicht Hongkong verlassen. Und viele Festlandchinesen würden gern nach Hongkong ziehen. Einige in der kommunistischen Partei glauben, wenn die Unruhestifter gehen, können sie schnell durch loyalere Bürger ersetzt werden.
Much more loyal Hong Kong citizens.
Liu Shek ist einer von denen, die schon gegangen sind. Vor 2 Jahren, nach der Regenschirmrevolution, ging auch er nach London.
Yes, I myself is a British citizen.
Anders als Jimmy Wong hat Shek jedoch einen britischen Pass. Seine Eltern arbeiteten bereits unter britischer Herrschaft als Beamte für die Stadtverwaltung Hongkongs. Die Familie gehörte damit einer Berufsgruppe an, der die Briten bei der Übergabe Hongkongs an China britische Pässe ausstellten. Sheks Ehefrau hingegen hat nur einen BNO-Pass.
So now at this very moment she's under a spouse visa.
Damit bekommt sie nur ein Ehegattenvisum. Das muss sie alle 2,5 Jahre erneuern. Warum gibt es den BNO-Pass dann? Es gibt so eine starke historische Verbindung mit Großbritannien, aber trotzdem werden wir nicht anders behandelt als andere Ausländer.
Any difference in treatment?
Hongkongs Bürger wie Jimmy Wong und Liu Shek fühlen sich von Großbritannien im Stich gelassen. Sie seien in einer britischen Stadt geboren und dann einfach an China übergeben worden. Sie finden, es ist Zeit, dass Großbritannien diesen Fehler wieder gut macht.
Martin Hahn aus London, wo der Brexit offenbar alles Politische überlagert. Eine letzte Hoffnung dürfen wir selbst beim Berliner Flughafen BER noch hegen. Die Hoffnung darauf, dass irgendwann wenigstens feststeht, wie viel die immer wieder verzögerte Fertigstellung des Flughafens gekostet hat. Dass das nicht selbstverständlich ist, zeigt das Beispiel des spanischen Flughafens Ciudad Real, etwa 200 Kilometer südlich von Madrid. Mindestens 500 Millionen Euro sollen an die Baufirmen gegangen sein, vielleicht aber auch das Doppelte. Unter den Geisterflughäfen Europas und der Welt gilt Ciudad Real als Musterbeispiel. In Spanien ist der Flughafen Symbol für Bauboom und Bauwahn der Nullerjahre. 3,5 Jahre lang war er in Betrieb, bis Anfang 2012 keine Maschine mehr abhob. Jetzt aber soll aus der Investitionsruine Ciudad Real wieder ein Flughafen werden. Dazu unser Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth.
El aeropuerto Madrid Sur Ciudad Real se convierte así en un enlace perfecto entre Europa, África y América.
Dieser Werbespot aus der Planungsphase verkauft den Flughafen Ciudad Real als Tor zur Welt. Vom perfekten Verbindungspunkt nach Europa, Afrika und Amerika ist die Rede. Der Flughafen wird 24 Stunden am Tag geöffnet sein, das ganze Jahr über, sagten Regionalpolitiker bei der Eröffnungsfeier 2008 und sprachen vom Flughafen Madrid Süd. Er sollte den Hauptstadt-Airport entlasten. Der Plan? Maschinen aus aller Welt landen in Ciudad Real und die Passagiere steigen gleich am Terminal in einen Hochgeschwindigkeitszug um. Der hätte sie in 50 Minuten nach Madrid bringen sollen. Doch dieser Plan war zum Scheitern verurteilt, sagt Wirtschaftswissenschaftler Germà Bel von der Universität Barcelona. Denn Flugzeuge haben bekanntlich öfter mal Verspätung. Es ist nicht so, dass du mit dem Flugzeug ankommst und der Zug auf dich wartet. Züge fahren nach Fahrplan und der nächste auf dieser Strecke kommt erst 2 Stunden später. Daher funktionieren Anschlüsse zwischen Hochgeschwindigkeitszügen und Flughäfen meistens nicht. Niemand, der nach Madrid wollte, landete auf dem Flughafen von Castilla-La Mancha. So heißt die ländliche Region, in der Ciudad Real liegt. Die Stadt hat gerade einmal 70.000 Einwohner. Die freuten sich in den 3,5 Jahren, die der Flughafen in Betrieb war, darüber, ohne großen Aufwand auf eine Geschäftsreise oder in den Urlaub starten zu können. Almudena zum Beispiel.
Yo, mi hijo, que en concreto.
Mein Sohn und ich sind von hier aus mal nach Mallorca geflogen. Das war unglaublich komfortabel. Aber ganz ehrlich, wir brauchen diesen Flughafen nicht. Spanien dachte damals, super reich zu sein, ein Wunderland. Wir lebten über unsere Verhältnisse, Schulden häuften sich an und nun müssen wir die Rechnung dafür zahlen. An der Finanzierung des Flughafens war neben Privatinvestoren auch die Sparkasse von Castilla-La Mancha beteiligt. Sie ist nun pleite. Genau wie die damalige Betreiberfirma. Der Airport musste Anfang 2012 schließen. Der Bau verschlang zwischen einer halben und einer Milliarde Euro. Die genaue Summe wollen die Verantwortlichen von damals heute nicht mehr nennen. Jetzt will ein neuer privater Betreiber aus dem Flughafen eine multifunktionale Plattform machen, wie er sagt. Das heißt, neben Passagierflugzeugen soll vermehrt Luftfracht abgefertigt werden. Außerdem ist geplant, das Airport-Gelände als Abstellplatz für ausgemusterte Flugzeuge zu nutzen, als Flugzeugfriedhof sozusagen. José Sánchez Bodalo von der Betreibergesellschaft CRIA stellt aber klar, dass der Riesen-Airport erst einmal klein wieder startet. Wir haben immer gesagt, dass dieser Flughafen nicht massenhaft Arbeitsplätze schaffen wird. Wir brauchen 30 bis 35 Beschäftigte, um die Anlage zu betreiben. Der Flughafen wird zunächst auch nur montags bis freitags geöffnet sein, von 10 bis 18 Uhr. An Feiertagen und Wochenenden auf Anfrage. Wie viele Flüge genau von heute an in Ciudad Real wieder abgefertigt werden, verrät der Betreiber bisher nicht. Nur, dass die erste Maschine am Abend landen und mit Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr empfangen wird. Spanische Medien spekulieren schon, wie lange der Airport diesmal durchhält. Denn auf das Konzept, neben dem Passagierbetrieb auch alte Flugzeuge zu recyceln, setzen schon mehrere spanische Flughäfen. Sie könnten sich nun gegenseitig Konkurrenz machen.
Feiertags und an Wochenenden auf Anfrage geöffnet. Prinzip Hoffnung im spanischen Ciudad Real. Der Flughafen dort wird übrigens auch Don Quixote-Flughafen genannt, was wegen des Kampfs gegen die Windmühlen sinnbildlich sein dürfte. Das war ein Beitrag von Oliver Neuroth. Sie ist ein wichtiger Teil der europäischen Verkehrsachsen und soll sicherstellen, dass Nordeuropa von Griechenland aus schnell zu erreichen ist. Die Autobahn durch die Kresna-Schlucht im Südwesten Bulgariens. Wegen des einzigartigen Tier- und Pflanzenvorkommens fordern Umweltschützer allerdings, die Trasse zu verlegen. Organisationen wie die Balkan Wildlife Society, die Freunde der Erde Bulgariens oder die Bulgarische Vogelschutzgesellschaft haben viel in Bewegung gesetzt, um die Schlucht zu schützen. Die bulgarische Regierung dagegen betont die Bedeutung der Trasse für den Warenverkehr und den Tourismus. Sie argumentiert, die Kosten für eine Umfahrung der Schlucht seien viel zu hoch und auch müsse dringend etwas gegen die hohen Unfallzahlen auf der bestehenden, gefährlichen Strecke unternommen werden. Tom Schimek hat mit beiden Seiten gesprochen und beides war aufschlussreich.
Wir Freiwillige kämpfen mit bescheidenen Mitteln gegen Leute, die enorme Summen aus Europa bekommen. Das ist eine Mafia. Das einzig Gute ist, wir werden nicht ermordet.
Andrei Kovacev, Biologe und Aktivist, ist ernüchtert nach vielen Jahren des Protests. Er erzählt von den engen Verflechtungen zwischen Bauindustrie und Regierung und berichtet von einer etwas unheimlichen Begegnung, die er und der Ökonom Petro Kovacev hatten.
Vor 2,5 Jahren wurden Petko Kovacev und ich, die lautesten Befürworter einer Alternativroute, von der Kammer der Straßenbauer eingeladen. Der Direktor dieses Clubs der Bauunternehmen hat uns erklärt: Jungs, wir werden euch nicht töten, wir werden euch nicht schlagen. Aber wenn ihr so weitermacht mit dem Thema Autobahnen, dann habt ihr keine Zukunft hier. Ihr werdet kein Geld bekommen und keine Arbeit finden.
Und endlich gibt es einen Termin beim Ministerium in Sofia. Die Frau am Empfang beäugt skeptisch die Ausweise. Multiforce Security steht auf ihrem Hemd. Der Fahrstuhl katapultiert uns nonstop ins Obergeschoss, wo Galina Vasileva wartet, Direktorin der Abteilung Koordination von Programmen und Projekten im Ministerium für Transport, Technologie und Kommunikation. Sie sagt, sie freue sich, uns zu sehen.
Wir reden hier über den ehemaligen Transportkorridor Nummer 4. Der wurde aber kürzlich umbenannt in Orient-Ost-Mediterraner Korridor.
Frau Vasileva erläutert sehr konzentriert, mit sparsamen Gesten, wie wichtig diese Strecke für Bulgarien und Europa sei, weshalb man sehr viel Geld aus Europa genau hier investiere.
Die Entscheidung über die Wahl der aktuellen Route, für die es ja auch schon eine Umweltverträglichkeitsprüfung gibt, steht fest. Eine Ausschreibung wurde Ende 2018 veröffentlicht. Nun werden die Angebote geprüft. Der Antrag bei der EU-Kommission ist schon eingereicht.
Das alles werde seit vielen, vielen Jahren diskutiert, meint Galina Vassiljeva. Inzwischen seien mehr als 15 Varianten der Autobahn durchgespielt worden. Und schließlich gäbe es ja auch noch andere Meinungen als die der Ökologen, ergänzt sie mit einem Seufzer. Und wie steht es um die ursprüngliche Absicht, überhaupt keine Autobahn durch die Kresna-Schlucht zu bauen?
Das ist ein sehr maximalistischer Wunsch. Wir haben ja versucht, eine Balance zu finden zwischen Wirtschaft und Ökologie. Und ich muss sagen, wir haben eine Menge Kompromisse gemacht.
Wir beugen uns über die Pläne. Die Strecke im Kresnatal werde schließlich nicht neu gebaut, beteuert die Direktorin, sondern nur erneuert, was angesichts der ausgebreiteten Pläne ein wenig euphemistisch klingt. Denn aus der jetzigen Landstraße soll eine zweispurige Autobahntrasse Richtung Süden werden. Die Trasse Richtung Norden, das bestätigt sie, geht durch die Hügel weiter östlich.
Da werden insgesamt 7 Tunnel gebaut und dazu 21 Viadukte, die zusammen mehr als 7 Kilometer lang sein werden.
Frau Vassiljeva setzt die Brille ab. Ihr Lächeln wirkt ein wenig bemüht. Der Ton wird strenger. Schluss mit dem Geplänkel. Frage: Muss es die Parlamentarier in Brüssel nicht konsternieren, wenn sie erst den Schutz eines als besonders kostbar eingestuften ökologischen Schutzgebietes finanzieren und dann eine Autobahn, die mitten hindurch brettert und dieses zerstört?
Sie nennen es zerstören. Das stimmt auch, Bauarbeiten zerstören. Aber es gibt genügend ökologische Schutzmaßnahmen, sowohl auf der neuen wie auf der alten E79-Strecke.
Im Februar 2019 enthüllte der bulgarische Sender BTV, dass eine Baufirma mitten im Kresner Naturschutzgebiet für das Baulos 3.2 bereits Zufahrtswege planiert und Probebohrungen durchführt. Illegal. Die Behörden reagierten äußerst schleppend. Das Landwirtschaftsministerium, hieß es später, habe eine Strafe von 7.500 Euro verhängt und den örtlichen Forstdirektor entlassen. Frau Vassiljeva beschwichtigt.
Nein, soweit ich weiß, bohrt diese Firma nicht. Ihr Auftrag war die Parzellierung der Route. Diese Firma nimmt nicht an der aktuellen Ausschreibung teil.
Ein ganz normaler Vorgang. Die Agentur für Straßeninfrastruktur, erklärt sie etwas wolkig, müsse ja auch manches überprüfen, damit alles korrekt abläuft. Apropos korrekt, wie steht es um die Korruption, die vielen internationalen Gutachten zufolge im bulgarischen Bausektor grassiert? Die Direktorin zähmt ihre Ungeduld.
Es wird viel geredet über diverse Firmen und ihnen wird auch viel vorgeworfen. Aber es ist nichts bewiesen. Jedenfalls habe ich nichts davon gehört. All diese Firmen wurden auf transparente Art ausgewählt. Keine von ihnen steht vor dem Bankrott. Deshalb glaube ich auch nicht, dass sie korrupt sind.
Tom Schimek über die Autobahn, die durch die bulgarische Kresna-Schlucht führen soll. Morgen in Europa, heute mehr über die Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit diesem Bauvorhaben. Die Krise der großen Meister. Über Macht und Machtmissbrauch im Buddhismus wird selten gesprochen. Eine Ausnahme macht gleich Tag für Tag mit Levent Aktoprak im Anschluss an die Nachrichten. Und das war Europa heute mit Gerwald Herter.